Jetzt am 8. Juni findet ja die ominöse Abstimmung über den 60-Millionen-Kredit vom Opernhaus statt. Uns interessiert die Abstimmung nicht gross, denn wir wissen, dass wenn wir etwas wollen, dann müssen wir kämpfen drum. Dies ist eine Einladung zu einem unvergesslichen Opernabend. In dieser Demo geht es einfach darum, dass wir zeigen, dass wir mit der ungerechten Verteilung der städtischen Kulturausgaben nicht einverstanden sind. Kommt also alle an die Demo und lasst euch etwas einfallen, ein bisschen Fantasie und so, und dann wird es sicher eine lustige Angelegenheit.
Das, was ihr hier gehört habt, das war ein kleiner Auszug aus einem Dokumentarfilm, der da heißt Zürich brennt, einem Film über die Jugendbewegung der 80er Jahre in der Schweiz. Und das war die Aussage eines jugendlichen Demonstranten, der das Anliegen einer Demonstration erklärt hat, die am 30. Mai 1980 in Zürich vor dem Opernhaus stattgefunden hat. Eine Demonstration, die der Forderung nach einem autonomen Jugendzentrum Ausdruck verleihen sollte. Diese Demonstration sollte, wie es der Demonstrant hier gesagt hat, eine lustige Angelegenheit werden. Aber ihr habt hier in diesem Auszug auch schon das Knallen der Tränengasgeschosse der Polizei gehört. Die Demonstration am 30. Mai 1980 sollte als Opernhauskrawall in die Geschichte der Schweiz eingehen. Diese Krawalle haben sich am Tag darauf, also am 31. Mai 1980, also genau heute vor 36 Jahren, dann auch noch fortgesetzt. Und fortgesetzt haben sich in den Jahren danach die Auseinandersetzungen um ein autonomes Jugendzentrum in Zürich. Und die damit verbundene Bewegung setzte sich fort in vielen anderen Städten in der Schweiz, sogar auch in vielen anderen Ländern in Europa. Über den Hintergrund dieser Opernhauskrawalle möchte ich jetzt mit Professor Christian Koller sprechen. Herr Koller ist Historiker und er ist Leiter des Schweizerischen Sozialarchivs in Zürich und ich habe ihn jetzt hier am Telefon. Guten Morgen, Herr Koller.
Guten Morgen.
Ja, bevor wir zu den Opernhauskrawallen am 30. 31. Mai 1980 direkt zu sprechen kommen, würde ich mich gern erstmal dem gesellschaftlichen Hintergrund nähern, in dem diese Auseinandersetzungen im Jahr 1980 stattgefunden haben. Wir reden von der Situation Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre. Das heißt, es ist eine Zeit, in der die Bewegung von 1968 schon einige Jahre her ist, in der sich auch schon neue subkulturelle Bewegungen angebahnt haben. Der Punk zum Beispiel. Die Bewegung, auf die wir zu sprechen kommen werden, war eine Jugendbewegung. Deshalb die Frage, was hat Jugendliche in dieser Zeit beschäftigt? Also womit mussten sie sich vielleicht herumschlagen? Was waren Probleme und Konflikte in dieser gesellschaftlichen Situation?
Die ganze Situation ist etwas komplexer, weil wir im Prinzip doch bis zu 68 zurückgehen müssen. In Zürich gab es ja schon 68 den sogenannten Globus-Krawall und eigentlich dort ging es genau auch schon um ein autonomes Jugendzentrum. Also die 68er Bewegung in Zürich war etwas weniger akademisch, studentisch als in anderen Ländern, sondern dort stand schon diese Forderung nach einem autonomen Jugendzentrum im Raum und das hat sich dann im Prinzip so über die ganzen 70er Jahre hingezogen. Es gibt dann natürlich einen Generationenwechsel. Es gibt dann diese Jugendlichen Ende der 70er Jahre, die auch jetzt nicht mehr so theorielastig sind wie die 68er, aber wenn wir dann diese 80er-Bewegung angucken, dann ist das eigentlich auch eine Mischung aus Leuten, die so diese 70er-Jahre autonomen Szenen und so weiter noch miterlebt haben und dann aber zum Teil auch ganz jungen Leuten, also 17, 18, 19-Jährige, die das Gefühl haben, sie sind in einer kalten Gesellschaft, wo ihre Anliegen nicht ernst genommen werden, wo es nur um Leistung geht, wo sie keine Stimme haben, wo eben Kultur auch nur bedeutet, sogenannte Hochkultur. Es ist ja kein Zufall, dass diese Dinge dann vor dem Opernhaus beginnen, weil da stand gerade eine Volksabstimmung über einen neuen Kredit für das Opernhaus an, während auf der anderen Seite eben diese jahrelangen oder zum Teil sogar schon jahrzehntelangen Forderungen nach Jugendzentren immer wieder aufgeschoben worden waren.
Also Sie haben das ja jetzt gesagt, die Forderung nach einem autonomen Jugendzentrum, die hat es schon in den Jahrzehnten zuvor gegeben. Jetzt wurde das also 1980 von dieser Jugendbewegung wieder aufgegriffen, also diese Forderung, wir wollen ein autonomes Jugendzentrum haben. Wenn man sich das jetzt nochmal für die Stadt Zürich insbesondere anschaut, wie ist es denn in Zürich zu dieser Forderung gekommen?
Eben die Sache geht eigentlich weit zurück bis in die 50er Jahre und dann eben 68 ist ein wichtiger Zeitpunkt natürlich. In den 70er Jahren gab es dann auch so ein paar Experimente mit autonomen Jugendzentren. Es gab Anfang der 70er Jahre mal dieses Jugendzentrum Bunker, das dann in Autonome Republik Bunker umgewandelt wurde, aber dann nach kurzer Zeit wieder geschlossen. Also es gab verschiedene Projekte, die dann aber immer wieder irgendwie versandet sind, beziehungsweise auch dann behördlich wieder abgebrochen wurden. Das Ganze entzündete sich dann eigentlich an der Diskussion über die sogenannte Rote Fabrik. Das war ein Fabrikgelände, das eben nicht mehr industriell genutzt wurde. Da gab es eigentlich einen Volksbeschluss 1977, dass das für Kulturzwecke genutzt werden sollte. Und da hat man eigentlich auch eben gehofft, seitens der Jugendlichen hier irgendwie einen Platz zu finden. Die Stadtregierung hat dann aber diesen Volksbeschluss eigentlich etwas eigentümlich umgesetzt und das Gelände vor allem als Abstellkammer für das Opernhaus benutzt. Und das war dann eigentlich so dieser Auslöser, dass jetzt praktisch diese Rote Fabrik auch nach mehreren Jahren immer noch nicht wirklich als Kulturzentrum genutzt wird und dass jetzt eben gerade wieder eine Abstimmung über einen 60 Millionen Franken Kredit zugunsten des Opernhauses vors Volk kommen sollte und wiederum praktisch unter Kulturpolitik nur diese Förderung eben von Opernhaus und Schauspielhaus und solchen Dingen verstanden wurde und eben der ganze Bereich der Kultur, die Jugendlichen damals interessiert hat, eigentlich nicht wirklich Gegenstand von staatlicher Unterstützung war.
Also an diesem Konflikt um das Opernhaus entzündet sich dann diese Bewegung, die dann am 30. Mai für ein autonomes Jugendzentrum demonstriert hat. Also Sie hatten das erwähnt, es gab sozusagen einen sehr hohen Kredit für das Opernhaus, während halt die Forderungen der Jugendlichen da eigentlich ignoriert werden. Es kam dann, wie gesagt, am 30. Mai 1980 vor dem Opernhaus zu dieser Demonstration. Können Sie diese Demonstration mal näher beschreiben oder vielleicht auch daran anschließend, wie kam es denn dazu, dass diese Demonstrationen dann in diese berühmt-berüchtigten Opernhauskrawalle gemündet sind?
Ja, also an diesem Abend fand im Opernhaus selber eine Veranstaltung statt, in der auch für diesen Kredit eben geworben werden sollte. Man hat auch schon halb mit Protesten gerechnet, also es war ein relativ massives Polizeiaufgebot dort. Wenn man sich das auch anguckt, wie diese Polizisten aussehen, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit 68, sie sind sehr viel martialischer, mit Helmen, Schutzschildern und so weiter. Und eben, es kommt dann zu einer Demonstration, das war schon vorher dazu ja auch aufgerufen worden, etwa in den Piratenradios. Und es entfaltet sich dann im Prinzip eine Eigendynamik. Also es kommt zuerst in Pöbeleien, dann werden Dinge geworfen und die Polizei schlägt zurück und das Ganze eben endet dann in diesen Ausschreitungen, während die Bildungsbürger, die eben ins Opernhaus wollten, so unter dem Schutz der Polizei dort noch hineingeleitet werden konnten.
Wir können dann sehen, dass nach dieser Demonstration die Auseinandersetzungen um ein autonomes Jugendzentrum in Zürich immer wieder aufflammen. Es gibt immer wieder Demonstrationen, immer wieder auch Krawalle und die Bewegung hat auch mit einer enormen Repression dann zu tun. Also es gab einige Leute, die dann von Haftstrafen betroffen waren und trotzdem konnte dann das Ziel vorerst erreicht werden. Also am 21. Juni 1980 wurde dann tatsächlich ein Haus in Zürich besetzt. Ich finde es interessant zu schauen, was in diesem Jugendzentrum dann passiert ist, im politischen und im kulturellen Sinne, und ich würde da, um das vielleicht so ein bisschen vorzuschalten, auch noch einen Ausschnitt aus der Dokumentation Zürich brennt bringen, wo vielleicht die Ausdrucksweise dieser Bewegung auch ganz deutlich wird.
Es ist ein erhebendes Gefühl für den Staat, diese verrostete prähistorische Additionsmaschine eine Gefahr zu sein. Die wildesten, die romantischsten Träume sind plötzlich gar nicht mehr so irreal. Das AJZ als Insel der Gesetzlosen inmitten einer langsam verrottenden Großstadtleiche. Über unseren Köpfen baumelt bedrohlich der Stadtrat an einem immer dünner werdenden Faden. Irgendwann werden diese Herren einen Grund finden müssen, um das AJZ zu schließen. Denn die Ratten sind ans Tageslicht gestoßen. Sie sind wild und gierig.
Also ich finde, was hier auffällt, ist eigentlich eine ganz spezifische Sprache, also eine sehr poetische Sprache, aber auch ein sehr radikaler Ausdruck. Also es kommt eine gewisse Wildheit, vielleicht noch eine gewisse Negativität zur Sprache. Dazu die Punkmusik im Hintergrund. Herr Koller, wie würden Sie im Rückblick diese Bewegung und ihre Ausdrucksform beschreiben?
Ja, also ich meine, ich glaube, wir haben hier schon einen Eindruck erhalten, es ist eigentlich etwas ganz anderes als die 68er. Also es ist eine Bewegung, die sich kulturell ausdrückt. Das sieht man in allen möglichen Artikulationsformen. Eben die Musik ist eines davon. Es gibt dann auch sehr viele Flyers, Bewegungszeitungen und so weiter, die alle quasi künstlerisch auf einem relativ hohen Niveau sind, wo auch immer wieder mit der Sprache gespielt wird. Auf der einen Seite geht's um Ironie, Karikaturen, Comics und so weiter sind wichtig. Auf der anderen Seite aber dann auch immer wieder diese Militanz. Die Gewaltfrage ist generell in der Bewegung umstritten, wie weit man gehen soll, und eben da gibt es Leute, die relativ weit gehen wollen, andere, die das nicht so toll finden, aber das Ganze ist sozusagen eben im Vergleich zu 68 und den 70er Jahren relativ theoriefrei. Es ist wirklich eine primär kulturelle Bewegung, ohne jetzt sozusagen politisch konkret fassbare Ziele, was vielleicht auch dazu beitragen mag, dass die Bewegung sich dann irgendwann auch eine Art tot läuft, weil nachdem ja dieses AJZ dann eine Zeit lang existiert, dann ein Stück weit auch plötzlich das Ziel irgendwie fehlt.
Jetzt wurde in dem Ausschnitt, den ich eben gespielt hatte, schon eine Sache vorweggenommen. Da wurde gesagt, sie werden irgendeinen Grund finden müssen, um das AJZ wieder zu schließen. Und das AJZ in Zürich, das im Juni 1980 besetzt worden war, das ist ja dann auch tatsächlich geräumt worden. Und ich finde, das fällt überhaupt auf. Also auf der einen Seite das Unverständnis der Politiker und die Härte im Vorgehen der Polizei. Und auf der anderen Seite ein sehr hohes Eskalationsniveau, was die Auseinandersetzung insgesamt betrifft. Sie hatten ja auch die Gewaltfrage erwähnt. Also es gab ja im Zuge dieser AJZ-Bewegung dann zum Beispiel auch eine öffentliche Selbstverbrennung einer AJZ-Bewohnerin und mehrere Versuche von Jugendlichen, sich in der Öffentlichkeit das Leben zu nehmen. Wie kam es denn, dass diese Konfrontation so hart war und dass es zum Teil so extreme Formen auch angenommen hat?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die sich irgendwie, also man natürlich schon damals darüber diskutiert hat und auch heute für mich irgendwie, der diese Dinge als kleiner Junge miterlebt hat, immer noch nicht wirklich nachvollziehbar ist. Also es ist dann wirklich eine Gewalteskalation, die ja dann auch weitergeht zu dem Zeitpunkt, als das AJZ existiert und geöffnet ist, von beiden Seiten, von der Bewegung her und dann auch seitens der Behörden, die ja im Prinzip am Anfang eine Doppelstrategie fahren, einerseits die polizeiliche Repression, aber dann auch immer wieder Gesprächsangebote und eben das Angebot, dieses AJZ zu eröffnen. Aber es gibt dann im Prinzip eine Phase von 1980, 81, wo Gewalt praktisch zum Alltag gehört, auf Zürichs Straßen, wo auch irgendwie klar war, man kann nicht damals gab es noch den sogenannten Abendverkauf am Donnerstagabend. Man kann da nicht in die Innenstadt gehen, da finden dauernd Zusammenstöße statt. Aber wie gesagt, innerhalb der Bewegung auch umstritten. Es ist dann quasi ein gewisser harter Kern, der relativ weit geht und ja, finde ich schwierig nachvollziehbar.
Mich würde eine Sache noch interessieren in Bezug auf die kulturellen Ausdrucksformen dieser Bewegung. Sie hatten das vorhin so ein bisschen beiläufig erwähnt, dass es Piratensender im Zuge dieser Bewegung gegeben hat. Und das ist ja eine Sache, die mich natürlich interessiert, weil ich selber in einem freien Radio arbeite. Was für eine Rolle haben denn diese Piratensender da gespielt? Wie kann man ihre Arbeit vielleicht beschreiben?
Also die Piratensender gab es eigentlich schon vorher in Zürich, so ab in der zweiten Hälfte der 70er Jahre. Gab es verschiedene solche Sender, die auch einerseits politische Messages sendeten, auf der anderen Seite aber auch Musik brachten. Es gab damals in der deutschsprachigen Schweiz nur zwei staatliche Sender. Einer war so mit klassischer Musik und der andere mit so irgendwie volkstümlicher, aber zum Beispiel Rock und Pop war überhaupt nicht vertreten. Und diese Piratensender waren auch hier praktisch, setzten einen Kontrapunkt zum staatlichen Rundfunk. Sie waren dann auch immer wieder der Repression ausgesetzt. Also die Schweizer Post war mit ihren Agenten unterwegs, mit Peilantennen, und hat die immer wieder versucht zu lokalisieren. Also sie mussten auch dauernd ihren Sendeort wechseln, haben teilweise auch mobil von irgendwelchen Fahrzeugen ausgesendet. Und eben spielen dann auch eine Rolle während dieser 80er-Bewegung für die Mobilisierung. Ich meine, wir sind ja hier natürlich in einem Zeitalter vor Handy, Facebook und so weiter, wo eben auch die Piratensender als sozusagen Kommunikationsmittel der Bewegung untereinander eine wichtige Rolle spielen.
Wenn wir von heute auf die Jugendbewegung der 80er Jahre in der Schweiz zurückschauen, inwiefern würden Sie sagen, dass diese Bewegung die Schweiz grundlegend verändert hat? Oder vielleicht auch anders gefragt, was ist von dieser Bewegung heute geblieben?
Ich denke, im Bereich der Kulturpolitik hat sich vieles geändert. Wenn wir schauen, die Stadt Zürich, wie sie ihr Kulturbudget verwendet, dann sehen wir, dass im Prinzip in den 80er Jahren und vor allem in der zweiten Hälfte der 80er Jahre plötzlich sehr viel die Kulturpolitik sehr viel breiter wird. Also es gibt dann zwar als im Prinzip direkte Folge dieser 80er Unruhen 1982 bei den Kommunalwahlen einen Rechtsrutsch. Trotzdem aber ist dann eigentlich diese neue Regierung kulturpolitisch sehr viel offen. Also es werden eine ganze Reihe von Jugendzentren geöffnet oder eben Institutionen, die eher der Alternativkultur verpflichtet sind, erhalten auch staatliche Unterstützung. Also da ändert sich sehr vieles. Man kann natürlich darüber philosophieren, inwiefern das ursächlich mit der 80er-Bewegung zusammenhängt, aber ich würde sagen, mal zumindest die 80er-Bewegung hat hier Dinge beschleunigt, die vielleicht sonst auch gekommen wären, aber ein bisschen später. Politisch, ja, ändert sich sozusagen nicht besonders viel, wenn wir schauen, was aus diesen Protagonisten der 80er-Bewegung geworden ist, sehen wir, das ist auch sehr, sehr heterogen. Also es ist auffällig, dass eine ganze Reihe von Leuten nachher irgendwie im Kulturbereich oder auch Designbereich oder so gelandet sind. Also da war wohl diese Tätigkeit in der 80er-Bewegung auch eine Lehrzeit für solche Dinge. Man muss auch sagen, ein Teil der Bewegung rutscht dann ab in die Drogenszene. Das ist ja dann vor allem Anfang der 90er Jahre in Zürich ein großes Problem. Wieder andere verschwinden irgendwie von der Bildfläche und man weiß nicht, was aus ihnen geworden ist.
Wenn ich jetzt sozusagen aus deutscher Perspektive sozusagen da mir die Gegenwart in der Schweiz anschaue und das vielleicht auch so abgleiche mit dieser Bewegung der 80er Jahre, also dann kriege ich sicher nicht alle Sachen mit, die in der Schweiz da passieren, aber es gibt doch zwei Sachen, die ich irgendwie so mitbekommen habe. Das eine ist, dass es mir so zu sein scheint, dass es in der Schweiz sozusagen eine sehr aktive anarchistische Bewegung immer noch gibt, die auch sehr radikal ist und die theoretisch auch sehr versiert ist, auch wenn ich das jetzt mit der anarchistischen Szene in Deutschland vergleiche. Und was ich immer gehört habe, ist, dass es in den letzten Jahren in Zürich auch immer wieder Auseinandersetzungen gab um so nächtliche Partys, wo es dann auch regelmäßig sozusagen zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen ist. Würden Sie da auch sagen, dass das Aspekte sind, die, wo es vielleicht auch noch eine Verbindung zu dieser Bewegung der 80er Jahre gibt?
Ja, ich meine, das ist natürlich eine andere Generation, aber ein Stück weit gibt es schon Verbindungslinien, die bis 80 zurückgehen. Also quasi 80 ist schon auch ein Bruch, was grundsätzlich die Auseinandersetzungen um öffentlichen Raum und so weiter betrifft, wo gewisse Dinge sich verfestigen, die seither irgendwie so weitergelaufen sind. Also quasi eine ganz direkte Linie zu ziehen ist schwierig. Allerdings, ich würde sagen, ohne diese 80er-Bewegung wären die Dinge, die Sie jetzt gerade geschildert haben, vielleicht ein bisschen anders, als sie es effektiv sind.
Als abschließende Frage, die ja vielleicht auch relevant ist in dem Zusammenhang, gibt es denn heute einen AJZ in Zürich?
Nee, also ein AJZ in dieser Art, wie das damals der Bewegung vorgeschwebt hat oder schon eigentlich 68 gefordert worden war, gibt's nicht. Es gibt ein ganz breites kulturelles Angebot, es gibt eine ganze Reihe von Jugendzentren und so weiter, aber die sind sozusagen nicht autonom im Sinne der 80er-Bewegung.